Ich grüße Sie herzlich zur Radiosendung des Missionswerkes Werner Heukelbach. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Auch heute möchten wir Ihnen wieder eine Botschaft über den Glauben an Jesus Christus weitergeben. Er ist die einzige Hoffnung für uns Menschen. Weitere Radiosendungen der letzten 12 Monate finden Sie zum Herunterladen im Internet unter missionswerk-heukelbach.de. Heute spricht zu Ihnen Rudi Joas. Liebe Zuhörer, heute möchte ich mit dir über einen Mann mit Namen Markus nachdenken. Sein Name ist uns durch das gleichnamige Evangelium bekannt, seine Person aber weniger, und wir wollen ihn heute einmal besser kennenlernen. Ich lese einmal etwas über sein Elternhaus aus der Apostelgeschichte Kapitel 12, Vers 12. Und als er das erkannte, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. In dieser kurzen Aussage stecken eine Menge Hinweise auf die Art des Heims von Markus. Sein Zuhause war bestimmt ein sehr schönes Zuhause. Nicht was das Äußere betrifft, darüber schweigt die Bibel, sondern schön in Bezug auf das geistliche Leben in diesem Haus. Drei wesentliche Dinge werden von diesem Zuhause erwähnt. Erstens, sein Elternhaus war eine Gebets- und Glaubensstätte. Hier wurde viel gebetet. Aus solchen Orten sind schon oft große Segenströme sowie für den Herrn brauchbare Werkzeuge hervorgegangen. Denken wir doch nur an solch guten Vorbilder wie zum Beispiel Moses. Im Hebräer 11, Vers 23 heißt es, durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt 3 Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Da war viel Glauben an Gott und viel Gebet, wodurch den Eltern der Junge geschenkt und auch bewahrt wurde. Der Einfluss dieser gottesfürchtigen Eltern war so groß, dass er auch später durch alle ägyptische Erziehung und Weisheit nicht verwischt werden konnte. Oder denken wir an Samuels Zuhause. Im 1. Samuel 1, Vers 10 heißt es, und sie war in ihrer Seele verbittert, und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Seine Mutter war auch eine Beterin, und was für ein mächtiger Zeuge ist aus diesem Haus hervorgegangen. Oder erinnern wir uns doch an Timotheus zu Hause. 2. Timotheus 1, Vers 5 heißt es, denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber überzeugt auch in dir. Bei der Mutter und Großmutter des Timotheus muss es also ähnlich zugegangen sein. Und aus einem solchen Gebets- und Glaubenshaus kam auch Markus. Zweitens, sein Elternhaus war ein gastfreies Haus. In Lukas 22, Vers 11 fragt der Herr Jesus, wo ist das Gastzimmer? Und im Haus des Markus wurden die Gläubigen aufgenommen. In der Apostelgeschichte wird uns berichtet, wie Petrus nachts aus dem Gefängnis gerettet worden war. Als er dann auf der Straße stand, fragte er sich, wohin soll ich jetzt gehen? In der Apostelgeschichte 12, Vers 12 heißt es dann, als er sich besann. Das heißt, Petrus wusste, dass er bei der Mutter des Markus auch mitten in der Nacht willkommen war. Gastfreundschaft an Kindern Gottes zu üben, ist ein großes Vorrecht, lieber Zuhörer. Die Seinen aufnehmen bedeutet so viel wie ihn selbst aufnehmen. Die Beachtung dieses Gebotes Gottes wollen wir doch alle wieder ganz neu ernst nehmen. So wie uns Paulus im Römerbrief Kapitel 12, Vers 13 erinnert, an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Oder in Hebräer 6, Vers 10 wird uns gesagt, denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Drittens, sein Elternhaus war eine Versammlungsstätte. Im Haus der Eltern des Markus versammelte sich also die frühe Gemeinde, von der wir so viel in der Apostelgeschichte finden, zum Beispiel Apostelgeschichte 2, Vers 46. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens Oder in Apostelgeschichte 5, Vers 42 heißt es, sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Damals, als Petrus im Gefängnis lag, versammelten sich viele Gläubige zum Gebet. Hier wurde der Name des Herrn angerufen, so dass im Gefängnis Ketten gesprengt wurden, Wächter einschliefen, Tore sich von selbst öffneten und der Apostel Petrus befreit wurde. In solchen Häusern achtete man nicht auf das Wüten des Herodes noch auf die Anfeindungen des Synedriums. An einer solchen Stätte ist Markus aufgewachsen. Wir erleben Markus aber auch auf der Missionsreise mit Barnabas und Paulus. In Apostelgeschichte 12,25 heißt es, Barnabas aber und Saulus kehrten, nachdem sie den Dienst erfüllt hatten, von Jerusalem zurück und nahmen auch Johannes mit dem Beinamen Markus mit. Und in Apostelgeschichte 13, Vers 5 wird noch einmal erwähnt, dass als sie in Salamis waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes zum Diener. Ohne jeden Zweifel hat dieser junge Mann Markus treu dem Herrn gedient. Er wird ein besonderes Licht in der Gemeinde gewesen sein, sonst hätten ihn Paulus und Barnabas nicht ausgewählt, mitzukommen. Markus hat zu Hause angefangen, dem Herrn zu dienen. Da fängt jeder Gottesdienst an. Und doch müssen wir sehen, dass Markus versagt. Die Schwierigkeiten auf den Missionsreisen waren scheinbar zu groß. Und wie uns die Apostelgeschichte 13, Vers 13 berichtet, lief Markus davon. Als aber Paulus und seine Begleiter von Paphos abgefahren waren, kamen sie nach Perge in Pamphylien. Johannes aber sonderte sich von ihnen ab und kehrte nach Jerusalem zurück. Gerade an solchen Situationen hatte der Herr Jesus gedacht, als er in Lukas 9, Vers 62 sagte, »Niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes.« Als es auf die erste große Missionsreise ging, lesen wir in Apostelgeschichte 13, Vers 2, dass der Herr Jesus Paulus und Barnabas berufen hat, aber nicht Markus. Markus wurde durch die beiden Männer gerufen. Das passiert öfter, dass es Schwierigkeiten gibt, wenn man seine Mitarbeiter willkürlich auswählt und nicht den Herrn fragt. Es war bestimmt gut gemeint, aber wenn man einen Schmetterling aus dem Kokon hilft, dann beschädigt man einfach zu schnell seine Flügel. Markus geht wieder nach Hause und wird dort vielleicht viel nützlicher sein können. Wir müssen immer dorthin, wo Gott uns haben will, liebe Zuhörer. Paulus und Barnabas ziehen weiter und nach längerer Zeit kommen sie wieder nach Hause zurück, wo sie über ihre Reise Bericht erstatten. Als sie aber nach Jerusalem gekommen waren, wurden sie von der Gemeinde und den Aposteln und Ältesten aufgenommen und sie berichteten alles, was Gott mit ihnen getan hatte. Markus erwähnen sie in ihrem Bericht erstaunlicherweise nicht. In der Apostelgeschichte 15, Vers 36 bis 38 begegnet uns Markus wieder. Es heißt dort, nach einigen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas, »Lasst uns nun zurückkehren und die Brüder besuchen in jeder Stadt, in der wir das Wort des Herrn verkündigt haben, und sehen, wie es ihnen geht.« Barnabas aber wollte auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es für richtig, den nicht mitzunehmen, der aus Pamphylien von ihnen gewichen und nicht mit ihnen gegangen war zu dem Werk. Beide Männer sind also wieder bereit auszuziehen und Barnabas will den Markus wieder mitnehmen. Wir wissen nicht, was in der Zwischenzeit mit Markus passiert ist. Vielleicht hat er sich wegen seines früheren Versagens gebeugt. Trotzdem ist Paulus aber entschieden gegen eine erneute Begleitung des Markus. Was für ein Unterschied liegt zwischen der Abreise in Kapitel 13 und diesem jetzt? Damals redete der Heilige Geist, und jetzt sehen wir eine große Erbitterung zwischen den Männern. Barnabas ließ sich mehr von seinen Gefühlen leiten, denn Markus war sein Neffe. Geht es uns nicht auch manchmal so, lieber Zuhörer, dass wir bei Verwandten ganz andere Maßstäbe anlegen als bei anderen? Paulus war aber vielleicht auch zu hart mit Markus, und das hatte Barnabas möglicherweise empfunden und sein Handeln beeinflusst. Markus um den es hier in diesem Streit ging, hatte nicht die Kraft, sich von sich aus zurückzuziehen. Alle haben also in gewisser Weise gefehlt. Und das war der Auslöser, dass sich zwei bewährte und gesegnete Werkzeuge Gottes trennten. So endet die Geschichte um Markus natürlich nicht. Paulus schreibt in 2. Timotheus 4, Vers 11, Lukas ist allein bei mir. Nimm Markus und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Lieber Zuhörer, es gibt im Leben nur sehr wenig Menschen von der Art des Paulus oder Petrus, sondern vielmehr von der Art des Markus. So wie aus dem Jakob einmal ein Fürst Gottes wurde, so wurde Markus auch später zu einem gesegneten Werkzeug in der Hand Gottes. Wir sollten also sehr vorsichtig mit einem schnellen Urteil sein. Worin bestand denn die Nützlichkeit des Markus? Zunächst einmal im Dienst. Markus wird wie Timotheus treu am Wort gedient haben. Paulus weist ihn nicht mehr zurück wie früher, sondern ehrt ihn als einen treuen Mitknecht. Auch Paulus musste lernen, und er hat gelernt. Was für eine Ermutigung für uns alle. Wenn wir versagen und uns beugen, dann hilft uns Gott nicht nur zurecht, sondern er lässt uns auch an irgendeiner Stelle im Weinberg Gottes arbeiten. Markus wurde aber auch ein Schreibwerkzeug des Heiligen Geistes. Was für eine großartige Aufgabe hatte Gott dem Markus anvertraut. Er durfte das Evangelium Jesu Christi schreiben. Zu diesem Zweck musste er aber das Leben des Herrn Jesus gründlich studieren. Markus zeigt uns den Herrn Jesus in besonderer Weise als den Diener. Wundern wir uns vielleicht darüber, dass Markus so nützlich wurde? Er war bereit, von dem Herrn Jesus zu lernen. Wir wollen noch beten. Lieber Herr, wir danken dir für dieses großartige Vorbild des Johannes Markus. An ihm können wir sehen, was es heißt, ein nützliches Werkzeug in deiner Hand zu sein. Bitte mach uns auch dazu. Wir wollen dir dienen mit allem, was wir sind und haben. Herr, ich bitte dich, segne alle unsere Zuhörer. Amen.
Warst du schon ein Segen für andere, strömt die Liebe des Herrn durch dein Herz und verkündigst du ihn als den Retter von Sünde und Not aller. Der ist nicht ein Segen für andere, der nicht frei ist von Sünde und Bann.
Darum liebe Zuhörer, ich möchte Sie auf unsere Infohefte hinweisen, die Ihnen Tipps und Informationen zu vielen aktuellen Fragen des Lebens bieten. Wir möchten Ihnen helfen, die Dinge des Lebens aus der Sicht Gottes zu sehen und aus einer persönlichen Beziehung zu ihm Hilfe zu finden. Fordern Sie bitte kostenlos und unverbindlich eine Übersicht über unsere Infohefte an. Gerne schicken wir Ihnen Informationsmaterial. Schreiben Sie bitte an das Missionswerk Werner Heukelbach, 51 700 Bergneustadt, Deutschland. Ich wünsche Ihnen von Herzen den Frieden Gottes und seine Bewahrung in allen Situationen Ihres Lebens.